You're my heartbeat, my silent drum. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Level Up Podcast. Mein Name ist Johannes Ungerer, kannst du mich auch gerne Hannes nennen, und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, möchte ich mich noch einmal richtig riesig bei euch bedanken. Wir haben mittlerweile in unserer Community fast 2700 Mitglieder erreicht und gehen ziemlich schnell auf die 3000 Mitglieder zu. Wenn du noch nicht in unserer Community drin bist, schau auf jeden Fall mal auf Facebook vorbei und such dort nach der Zum Erfolg Community. Vielleicht schaffst du es ja noch, bevor wir 3000 Leute werden. Die Gruppe ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, immer auch extrem wertvoll. Der Austausch ist extrem angeregt. Dort wird eigentlich auch jede Frage beantwortet. Und du kannst eventuell mit deinem Wissen auch anderen Leuten weiterhelfen, wenn dort mal eine offene Frage herrscht. Also schau auf jeden Fall dort mal vorbei auf Facebook, die Zum Erfolg Community. Steigen wir aber jetzt ins heutige Thema ein, und heute habe ich mir wieder einen sehr interessanten Gast in den Podcast eingeladen, nämlich Dietmar Sicking. Und Dietmar Sicking ist der Geschäftsführer der Lumundi Versand GmbH, die sich auf modernes Fulfillment spezialisiert hat. Was das genau ist, darauf kann, denke ich, Dietmar deutlich besser noch eingehen als ich, und deswegen möchte ich dich hier begrüßen. Guten Morgen, Dietmar. Ja, wir nehmen das Ganze hier morgens auf, gerade 10 Uhr heute am Mittwoch. Ja, ich begrüße dich hier. Vielleicht kannst du ja uns kurz beschreiben, was du in deiner Firma machst und wie vielleicht auch unsere Zuhörer davon profitieren können.
Ja, Hannes, hi, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und dass wir uns hier so nett unterhalten können bei einem Kaffee, ne, morgens. ja, genau, also mein Name ist Dietmar Sicking. Wir betreiben den Service Servantful zu erreichen unter servantful.de, und das Unternehmen, was dahinter steht, ist die Lumundi Versand GmbH. Die Lumundi Versand GmbH ist seit nunmehr über 12 Jahren letztendlich im Business. Angefangen haben wir selber als Shop-Betreiber, wir sind auch immer noch selber Shop-Betreiber, werden wir auch immer bleiben. Das hat einen ganz speziellen Grund, nämlich wir wollen am Markt bleiben und wollen wissen, wie sich die Händler selber fühlen, um da letztendlich aus seinem Mund zu sprechen. Wir betreiben den Shop religiöse-geschenke.de. Könnte für manche jetzt ein bisschen befremdlich wirken, ist aber eine tolle Nische, macht ziemlich Spaß und ist auch sehr erfolgreich. Wir haben neben unserem eigenen Shop halt immer sehr erfolgreich unser Lager betrieben, das immer weiter ausgebaut, die Prozesse ausgebaut, und irgendwann kamen befreundete Shopbetreiber auf uns zu und fragten einfach, ob die nicht einfach ihre Versandlogistik an uns auslagern können, weil wir hätten das eh so gut im Griff. Ja, dann haben wir das getan. Das war sehr erfolgreich. Und irgendwann haben wir halt diese Marke darum gebaut, Servantful, um letztendlich diese Dienste dann auch bewerben zu können und so dann weitere Kunden und Mandanten mit reinzunehmen ins Boot, um das ganze Ding zu skalieren. Was machen wir? Wir machen modernes E-Commerce. Fulfillment bedeutet, wir können deine Ware bei uns einlagern. Wir können deine Ware an Endkunden verschicken, also letztendlich, wenn du über einen eigenen Shop oder über verschiedene Marktplätze verkaufst, können wir das B2C-Geschäft machen. Interessant, wenn du FBM machen willst, also Fulfillment by Merchant für Amazon oder wie gesagt eBay, Rakuten, welche Marktplätze es da auch immer gibt. Wir machen aber auch den großen B2B-Versand, bedeutet, wir nehmen deine Ware bei uns auf, bereiten die auf, lagern die ein und senden sie dann nach Abruf an weitere Lager. Das ist vielleicht dann heute auch natürlich nochmal ein großes Thema, die Ware, die dann nach FBA geht. Also wenn du Ware in China, Fernost oder wo auch immer orderst und dir nicht sicher bist, dass die Ware so gut verpackt wird, dass Amazon sie annehmen würde an seinem FBA-Lager, dann schick sie vorher zu uns. Und wir nehmen die Ware auf, bearbeiten sie, labeln sie nach, verpacken sie in neue, bessere Kartons, palettieren sie auf Europaletten nach dem Schema, was Amazon vorgibt, und so weiter und so weiter. Also das jetzt mal so ganz grob über unser Portfolio drüber her. Wir sind sehr technologiegetrieben, haben eigene Programmierer, können uns also sehr schnell an verschiedenste Schnittstellen anbinden. Genau, das ist so im Groben letztendlich das, was wir tun. Ich hoffe, ich habe alles genannt.
Ja, das denke ich war schon mal ein guter Überblick über das Ganze. Du hast gerade erzählt, dass ihr selbst halt mit dem eigenen Online-Shop angefangen habt und dann Bekannte auf euch zukamen. Heißt das, am Anfang stand gar nicht unbedingt der Plan, so ein Logistikzentrum aufzubauen?
Nein, also das war nie der Plan vor 12 Jahren.
Ist auch interessant.
Denn, genau, und das ist letztendlich tatsächlich, und das höre ich auch bei unseren Kunden immer wieder, dass tatsächlich unser USP, dass wir nicht ein normaler Logistiker sind in dem Sinne, der vielleicht irgendwie bislang nur LKWs von links nach rechts geschickt hat und Kisten von links nach rechts geschoben hat, sondern wir kommen tatsächlich wirklich aus dem E-Commerce-Handel heraus. Also wir lieben E-Commerce, oder wie heißt das so schön? Ja, also wir leben das definitiv, und das ist dann entstanden, genau.
Du hast vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass ihr das Ganze auch so als FBA-Alternative sozusagen anbietet, wenn man jetzt auf Amazon verkauft, aber eben FBM nutzen möchte. Und da würde ich mich jetzt fragen, weil bei FBA zum Beispiel ist ja auch das gesamte Retourenmanagement, Kundenservice etc. Mit eingeschlossen. Wie ist das bei euch? Also übernehmt ihr dann ausschließlich den Versand oder kann man sowas jetzt auch abgeben oder ist es da mit inbegriffen?
Also das können wir mit übernehmen, das besprechen wir mit jedem Kunden immer individuell, wie weit er das abgeben möchte überhaupt. Also wenn du dich dazu entscheidest, letztendlich deine Ware nicht über FBA zu versenden, sondern sie quasi in Anführungsstrichen bei dir zu lassen, also in dem Fall dann bei uns, um letztendlich mit deiner Ware viele verschiedene Kanäle zu bespielen. Dann ist deine Strategie auch noch vielleicht eine andere. Dann willst du vielleicht selber den Service auch bei dir halten, um die Kundennähe zu halten. Aber wir können natürlich bis zu einem gewissen Grad den kompletten Service auch übernehmen. Bis zu einem gewissen Grad bedeutet das, dass wir dem Kunden natürlich mitteilen könnten per E-Mail, per Telefon, wo sein Paket gerade ist, wo es sich befindet, in welchem Status es in der Kommissionierung ist oder auf dem Postweg. Was wir natürlich nicht machen können, ist bei der Vielzahl unserer Kunden, dass wir einen Produktservice übernehmen können, weil das wäre natürlich, da müssen wir uns auf jedes Produkt schulen lassen, und das wäre ein bisschen zu viel. Aber das macht Amazon ja letztendlich auch nicht. Und von daher können wir die Services, die Amazon anbietet, in unserem Service auch mit anbieten.
Und wie sieht bei euch das so aus, wenn so ein typischer Kunde eure Aufträge auch oder euch auch einen Auftrag gibt? Habt ihr auch viel Erfahrung mit Kunden, die jetzt zum Beispiel auch auf Amazon verkaufen oder auf eBay? Vielleicht kannst du uns da mal vielleicht so eine Case Study oder so geben von einer Person oder von einem typischen Kunden, wie das bei euch so aussieht, wenn der auf euch zutritt und irgendwie eure Hilfe da auch in Anspruch nehmen möchte.
Ja klar. Also es gibt zweierlei Sorten von Servanthol-Mandanten. Also wir nennen unsere Kunden Mandanten, um einfach die Unterscheidung auch hinzubekommen, weil wenn wir von Kunden sprechen, nennen wir eigentlich die Endkunden, also deine und meine Kunden im Handel. Ne? Das
Gut,
sind unsere
verständlich, ja,
Kunden.
wenn ihr selbst den
Genau.
Handel
Und
auch
dann
habt, ja.
sprechen wir halt, um das ein bisschen abzugrenzen von Mandanten. Und wenn ein Mandant auf uns zukommt, dann gibt es halt zwei Fragestellungen. Die erste ist, willst du tatsächlich Fulfillment machen im Regelbetrieb, also komplett die Ware bei uns lassen und alle Kanäle, die du so hast, also verschiedene Marktplätze, ein eigener Shop, von mir aus auch über Facebook oder ein Ladengeschäft stationär, willst du das über uns bespielen oder willst du komplett über FBA versenden? Und da teilt sich letztendlich so ein bisschen unsere Mandantenschaft. Die einen lassen die Ware bei uns nur aufbereiten und dann geht es weiter nach FBA, und die anderen machen halt das gerade beschriebene. Mittlerweile, Gott sei Dank und dankenswerterweise, kommen die ganzen FBA-Leute halt auch auf die Idee, man könnte ja auch mal andere Kanäle ausprobieren. Und da die Ware sowieso schon bei uns ist, ist dann dieser Sprung von FBA auf das normale Regelfulfillment nicht so groß. Ja, wenn wir also dieses Regelfulfillment machen, dann schalten wir den Mandanten bei uns im System auf. Wir übernehmen seine Stammdaten. Das geht per Excel-File, per CSV-File. Wenn es nur 3 oder 4 Produkte sind, dann geht das auch per E-Mail. Dann können wir die eintippen. Dann haben wir diese Stammdaten bei uns im System. Und dann geht es darum, dass wir absprechen müssen, wie wir denn nun die Kundenaufträge bekommen, also die Endkundenaufträge, aus welchem System spielen wir die bei uns rein, damit wir sie dann weiter bearbeiten können. Wir haben verschiedene Konnektoren zu verschiedensten Systemen. WooCommerce ist dann natürlich drunter, Shopware ist dann natürlich drunter, eBay, Amazon, was sich in der Vergangenheit sehr gut bei uns etabliert hat, was sehr gut funktioniert, ist die Anbindung an Bilby. Da haben wir auch eine Kooperation geschlossen mit den Jungs. Die sind sehr, sehr pfiffig, sind ja auch sehr konnektiv letztendlich. Die haben ja sehr viele Systeme angebunden und unsere Mandanten können dann letztendlich ihre Geschäfte über Bilby abwickeln und wir kriegen dann konsolidiert die Aufträge über diese eine Schnittstelle in unser System. Das ist sehr spannend. Genau. Wenn dann die Aufträge bei uns sind, laufen verschiedene Kommissioniertouren los und wir können die Ware aus dem Lager herausholen. Und je nachdem, was wir vorher mit dem Mandanten besprochen haben, welche Checklisten vorliegen, welche To-Do-Listen vorliegen, werden dann die Produkte an den Endkunden verschickt. Da kann dann dazwischen liegen, dass wir vielleicht aus zwei Produkten eins machen müssen, dass wir nochmal nachlabeln müssen, dass wir einen besonderen Karton nehmen, weil der gebrandet ist, oder ein besonderes Klebeband, weil das gebrandet ist, dass wir etwas beilegen, einen Gutschein beilegen oder ein Stück Schokolade beilegen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann geht das raus bei Bestellung bis 14 Uhr taggenau. Wir arbeiten vornehmlich mit DHL zusammen. Um 16:30 Uhr, also 16:30 Uhr, kommt die letzte Abholung von DHL. Und alles, was bis 14 Uhr auf jeden Fall reinkommt, geht taggenau raus. Oftmals auch das, was um 15 Uhr noch reinkommt, oder je nach Auslastung. Vor Weihnachten wird das natürlich ein bisschen eng, aber jetzt so im Januar, Februar ist das natürlich auch möglich. Genau, das ist ein grober Abriss über die Prozesse, die dann da laufen, wenn einer von uns Kunde wird.
Du hast gerade kurz angesprochen, dass ihr mit der DHL hauptsächlich zusammenarbeitet. Hat das einen besonderen Grund? Also habt ihr da auch andere Zulieferer ausprobiert und seid dann bei DHL geblieben oder wie ist da
Das
der
ist ja,
Grund?
wenn man da in die gewissen Communities
Ja,
einsteigt,
genau, deswegen frage ich.
es ist ein Dschihad. Also es ist wirklich eine Glaubensfrage. Die einen haben die Erfahrung, die anderen haben die Erfahrung. Ich kann einfach sagen, wir arbeiten, wie gesagt, seit 12 Jahren im Handel, im E-Commerce, und das ist ja quasi, im E-Commerce sind wir ja Greise, und da hat sich DHL einfach über die Zeit durchgesetzt. Wir prüfen immer wieder die anderen, auch DPD, müssen wir jetzt auch mit DPD gezwungenermaßen zusammenarbeiten, weil wir auch Amazon Prime versenden. Das heißt, bei uns kannst du auch Amazon FBM machen und trotzdem das Prime-Budget erhalten, was ja sonst nur über FBA geht. Aber über spezielle Programme geht das auch, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber dann bist du gezwungen, mit DPD zu arbeiten. Und das tun wir jetzt seit knapp einem Jahr, und in diesem Jahr mussten wir sicherlich, also jetzt grob über den Daumen, 20, 30 Mal bei DPD anrufen und fragen, wo die Abholung bleibt. Und was tun die dann? Die schicken dann ein Taxi, um dann letztendlich die Pakete hier abzuholen, was dann meistens natürlich zu klein ist. Und geht das so seinen Weg. Also das sind so die Erfahrungen, die wir dann mit DPD zum Beispiel auch machen. Hermes hat uns beim DHL-Poststreik sehr gut geholfen, ist aber letztendlich auf der letzten Meile bei den Kunden nicht immer so beliebt. Also DHL hat sich einfach durchgesetzt. Von der Beständigkeit, von der Zustellrate sind sie einfach die Besten. Sie haben die Samstag-Auslieferung. In den kleinen Dörfern kennen die Zusteller ihre Kunden und so weiter. Es ist einfach über die Zeit die beste Alternative gewesen.
Ich muss auch sagen, als Endkunde habe ich persönlich auch mit DHL die besten Erfahrungen gemacht. Also wenn es mal irgendwie ein Problem gibt, dann ist es, also DPD ist bei mir so fast immer problematisch und Hermes, gut, ist eigentlich ganz in Ordnung. Manchmal gibt es dann aber auch so das ein oder andere Problemchen, aber ich glaube, das kann man auch gar nicht so verallgemeinern. Das sind jetzt
Ja,
so
aber
meine
das, da, aber
persönlichen
da hast du
Erfahrungen.
gerade, da hast du gerade genau den richtigsten Punkt angesprochen, den man da in dem Bezug ansprechen kann. Ich als Endkunde. Viele Händler, und Kaufleute, Unternehmer betrachten die Partnerschaft, mit Dienstleistern immer aus ihrer eigenen Brille. Also wer ist der günstigste und wer tut mir am besten gut? Wenn man aber das mal aus der Kundenbrille sieht, dann kommt man ganz oft zu anderen Ergebnissen. Und das ist einfach so, dass der Endkunde mit den DHL-Boten, mit den Postboten viel, viel besser klarkommt als mit Leuten, die mit 70 km/h durch die Wohngebiete knallen, weil die schnell irgendwelche Pakete raushauen müssen. Ne? Ich nenne jetzt keine Namen. Aber wenn man das aus dieser Brille sieht und dann die Kundenexperience einfach immer wieder im Hinterkopf hat, man will seinen Kunden das beste Erlebnis im Kauf bieten, dann kommt man ganz schnell einfach dazu, dass man über DHL spricht, dass man eventuell noch, je nach Kundenklientel, noch über UPS spricht. Aber die anderen sind meines Erachtens fast raus.
Ja. Ich glaube, gerade als du es angesprochen hast mit dem Prime-Versand, haben wir wahrscheinlich bei den meisten, haben sich wahrscheinlich die meisten Zuhörer schon die Hände gerieben. Das klingt ja schon mal ziemlich cool eigentlich, weil dieser Prime-Versand, der war ja, glaube ich, auch lange Zeit nur für Amazon bestimmt sozusagen. Und ich habe auch schon häufiger gehört, dass es mittlerweile auch externe Fulfillment-Dienstleister gibt, die einfach auch es schaffen, durch einfach bestimmte Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, auch diesen Prime-Versand zu aktivieren, trotz FBM. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was so die Voraussetzungen sind, die jetzt ihr als Dienstleister da erfüllen müsst und wie man, oder ist es kompliziert, seine Produkte eben auch ohne Amazon mit Prime zu versenden?
Das ist genau das größte Missverständnis, was gerne von vielen unserer Mitbewerber auch gestreut wird, die dann mit werben, wir können Prime Versand. Der Dienstleister selber, also wir jetzt, sind nicht dazu befugt, Prime-Versand zu machen. Unser Shop, also wir, religiösegeschenke.de, verkauft halt auch über Amazon. Und unser Shop ist von Amazon dazu befähigt worden, Prime-Versand machen zu dürfen, also Prime by Merchant machen zu dürfen. Das funktioniert halt so, dass du von Amazon angesprochen wirst und gefragt wirst, hey, du vertreibst ja schon einige Zeit recht gut FBM-mäßig, also deine Raten sind ganz gut, deine Zustellzeiten sind ganz gut. Willst du nicht zu uns nach FBA wechseln? Das ist immer so die erste Frage. Wenn du die verneinst, dann fragen sie dich halt, willst du dann nicht Prime by Seller machen? Und dann kannst du als Händler sagen, ja, das möchte ich gerne machen. Und dann gehst du in eine vierwöchige Testphase. Und in dieser vierwöchigen Testphase, manchmal dauert sie auch nur 3, manchmal 5 Wochen, da ist die Willkür von Amazon immer wieder groß. In dieser Testphase musst du dann eine gewisse Rate erreichen, Zustellrate, die kannst du in ganz Deutschland nur mit DHL erreichen. Das Paradoxe ist, du kannst dann hinterher nicht weiter mit DHL liefern, sondern musst dann DPD nehmen. Das ist auch total willkürlich und blöd einfach, aber ist halt Amazon. Du musst also in diesen 4 Wochen letztendlich diese Rate erreichen und hast dann als Händler die Berechtigung, Prime by Merchant zu machen. Das heißt, deine Ware liegt in Anführungsstrichen in deinem Lager zu Hause, aber auf Amazon sind die Produkte mit dem Prime-Logo gelistet. Ich habe mit verschiedenen Dienstleistern gesprochen, die die Buybox-Optimierung und so weiter vorantreiben, die Repricing machen und so weiter, also die letztendlich sich ein Stück weit mit den Algorithmen bei Amazon beschäftigen und die sagen, es gibt keinen Unterschied, ob jetzt das Prime-Logo über FBA kommt oder über Prime by Seller. Da scheint es also keine Unterschiede zu geben. Genau. Der Riesenvorteil ist, du hast deine Ware konsolidiert bei dir liegen. Du hast also von einer SKU 100 Stück irgendwo bei dir liegen und nicht 50 bei FBA und 50 bei dir und kommst ins Schleudern, wenn du auf einmal eine Bestellung von 60 Stück hast. Ja, das ist halt der Riesenvorteil hinter dieser konsolidierten Lagerlösung.
Mhm. Aber halt also nicht für jeden möglich, sondern schon, man muss sozusagen von Amazon angeschrieben werden.
Du wirst eingeladen von Amazon, genau. Du kannst natürlich, wenn du gut vernetzt bist, viel mit den Amazon-Leuten zu tun, das kannst du natürlich so ein Stück weit forcieren. Ne? Also deinen Ansprechpartner mal mal darauf ansprechen und mit ihnen mal darüber sprechen, auch ruhig einfach mal in den Seller-Support 20 Mails schreiben, also immer nerven, und dann irgendwann wachen die dann auch auf. Ich denke mal, die haben da auch wieder irgendwelche Algorithmen liegen, dass da bei irgendeinem Sachbearbeiter, bei irgendeinem Key-Accounter irgendwann etwas aufpoppt, hey, dieser Seller macht so und so viel Umsatz, macht aber kein FBA, macht aber Sinn, da Prime-Produkte rauszumachen, ruf ihn mal an. Aber sowas kann man vielleicht auch irgendwie forcieren. Wie genau, kann ich dir leider nicht sagen.
Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja, sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit, ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, zum Beispiel die Produktrecherche. Ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen? Und vor allem, kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. Ja, sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht, glaube ich, auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der AMC Ventures Inkubator ist ein Konzept aus den Staaten und ist so aufgebaut, dass du hier persönlich Unterstützung erhältst von den besten Experten Deutschlands und somit einfach die größtmögliche Sicherheit hast, dass die Produkte, die du auf den Markt bringst, auch wirklich Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, dass du einfach extrem viele Fehler vermeiden wirst und dadurch langfristig extrem viel Zeit und Geld sparen wirst. Und der dritte Punkt ist einfach das erfolgsorientierte Umfeld, das du an die Hand bekommst bei AMC Ventures, das dich in guten und in schlechten Zeiten in jeder Lebenslage unterstützt. Klingt gut, oder? Versprochen wird natürlich für gewöhnlich viel, gehalten aber nur wenig. Und aus diesem Grund wird eben bei AMC Ventures ein sechsstelliger Umsatz auch garantiert. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest und allgemein auch mehr zur Bewerbung und zum Ablauf des Ganzen, dann schau jetzt vorbei auf www.amcventures.de. Du gehst durch deine Bewerbung keinerlei Verpflichtungen ein oder so, musst dir da gar keine Sorgen machen. Und ja, das Ganze läuft so ab, dass es eine schriftliche und eine telefonische Bewerbung gibt. Das heißt, zunächst füllst du auf der Seite einfach kurz ein Formular aus. Es dauert 4 bis 5 Minuten und dann, ja, wird sich einfach jemand mit dir in Verbindung setzen und mit den zielstrebigsten Unternehmern wird dann ein Gespräch ausgemacht, ein Telefontermin, in dem dann einfach von beiden Seiten geschaut wird, ob es hier zu einer internen Zusammenarbeit kommen kann, ob das Ganze Sinn macht. Also schau jetzt auf jeden Fall vorbei auf www.amcventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Gehst du denn davon aus, dass so ein großer eigener Shop auch eine Voraussetzung ist? Oder denkst du, sowas ginge theoretisch auch mit seinen 2, 3 Produkten? Weil ich glaube, viele Zuhörer des Podcasts sind jetzt auch noch nicht so, dass sie sagen können, jo, ich habe meine 3, 4 Dutzend Produkte hier.
Ja, also wir sind angesprochen von Amazon. Da hatten wir auch, glaube ich, nur 5 oder 6 Produkte auf Amazon oben. Wir machen ja wirklich 90% unseres Umsatzes machen wir über unseren eigenen Shop und die restlichen 10% über die Marktplätze. Wir sind also wirklich handfester Shop-Betreiber und machen kaum die Marktplätze. Und trotzdem sind wir angesprochen worden. Vielleicht gerade deswegen, das kann natürlich auch sein, weil die sehen, okay, wir kriegen sie nicht anders auf Amazon, dann machen wir es so. Ja, also mittlerweile haben wir natürlich auch mehr Produkte, weil wir sie halt bei uns im Lager liegen lassen dürfen. Riesennachteil bei diesem Prime-by-Seller-Ding ist natürlich, wie gesagt, schon öfters angesprochen, die Verpflichtung über DPD versenden zu müssen. Man wird aber automatisch abgeholt. Das ist nicht das Problem. Aber die Frachtraten selber sind im Moment noch unterirdisch. Die sind sehr teuer. Das ist, also man muss sich genau überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Es ist eine gute Möglichkeit auch für Versender, die gar nicht in FBA reinkommen, weil sie vielleicht Gefahrgut haben oder Sperrgut oder sonst irgendetwas. Also für diese absoluten Nischen, die keine Chance haben, bei FBA zu listen und deswegen nicht ins FBA-Business einsteigen können, weil die Produkte nicht passen, die sind natürlich für solche Programme prädestiniert.
Das heißt, auch sowas wäre, also du sprichst es gerade an Gefahrgut, Sperrgut, da gehören ja wahrscheinlich auch explosive Güter dazu oder vielleicht auch Produkte mit Übergröße. Sowas handhabt ihr dann auch bei euch?
Genau, richtig. Okay. Also das muss dann individuell abgesprochen werden. Also wir haben jetzt hier kein Sprengstofflager, Feuerwerk würden wir nicht versenden können, aber wir haben natürlich Reinigungsmittel, Autopflegeprodukte etc. hier bei uns liegen. Die sind auch entsprechend gekennzeichnet. Das ist nicht das Thema, aber da gibt es halt Gefahrgutklassen, die Amazon nicht annimmt, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, dass sie natürlich auch ihr Lager da nicht gefährden wollen. Es geht natürlich auch ein Stück weit um den Gefahrgutversand. DHL macht das national ganz gut, aber international ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und wenn Amazon anfängt, sich Gefahrgut ins Lager zu holen und dann müssen die dann anfangen abzugrenzen, das kann dann international ausgespielt werden, kann international nicht ausgespielt werden. Und bei uns sind die Prozesse da einfach einfacher. Wir sagen, okay, Gefahrgut können wir nehmen, aber international funktioniert nicht. Punkt.
Ja, okay. Ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir auf jeden Fall ansprechen sollten, sind auch die Kosten, weil ich habe mich schon häufig gefragt und ich glaube, das machen viele, ob jetzt eigentlich Amazon FBA günstig oder ist es, ob es teuer ist, weil ich kann mir schlecht vorstellen, was ist eigentlich der Preis für so ein Paket, was kostet es, ein Paket vom Lager zu picken und dann bis zum Endkunden zu liefern.
Hier kommt es wiederum natürlich sehr auf die Produkte und die gemischten Warenkörbe drauf an. Wenn du ein typischer One-Piece-Seller bist, das heißt, also du hast ein Produkt, keine Ahnung, das vielgenommene Beispiel der Knoblauchpresse. Ja, also du hast ein Produkt, bewirbst es auf Facebook und überall und ich weiß nicht was und verschickst ein Produkt an deine Endkunden. Dann in dem Moment und auch in diesen Abmessungen, wie jetzt so eine Knoblauchpresse oder was weiß ich, eine Hundebürste oder so sonst irgendwas bis zur Yogamatte, dann ist Amazon FBA, ich will nicht sagen unschlagbar, aber dann sind sie doch günstig, weil letztendlich die Verpackung und so weiter mit inkludiert ist im Preis. Das funktioniert sehr gut. Ab dem zweiten Produkt innerhalb einer Bestellung, respektive vor allen Dingen im Multi-Channel-Versand, das heißt, also wenn du zwei Produkte von Amazon FBA zum Beispiel an dann deine Shop-Kunden schicken willst oder an eBay schicken willst, dann wird's teuer, weil Amazon immer pro Piece abrechnet, also pro Stück abrechnet und immer den gleichen Satz. Und das ist bei uns und sicherlich auch bei anderen Fulfillmentern anders. Da gibt es einen Grundpreis pro Auftrag und dann wird pro Pick und pro Pack abgerechnet. Pro Position und pro Pick, so ist richtig, abgerechnet. Also da sind dann die Aufschlüsselungen viel granularer als bei Amazon. Bei Amazon bezahlst du halt immer ein Stück, immer den gleichen Preis. Und wenn ein Kunde 5 Stück von dir haben möchte, dann bezahlst du halt 5-mal diesen Preis. Und bei uns ist es halt anders. Du bezahlst eine Grundgebühr für diesen einen Auftrag. Das ist aktuell jetzt zu diesem Datum, 18.01.2017, gerade 1 Euro. Dann bezahlst du pro Auftragsposition 15 Cent und pro Pick 15 Cent. Und das ist natürlich ab dem zweiten Stück sofort günstiger.
Ja.
Ja, genau. Dazu kommen dann halt Kartonage und Portokosten, also DHL-Frachtkosten. Genau. Aber ab dem zweiten Stück bist du zumindest im Multi-Channel-Versand immer günstiger. als bei eBay.
Ja, das ist mir auch schon häufig schmerzlich bewusst geworden, dass Amazon auch mit den Versandkosten noch sehr, sehr gut mitverdient eigentlich. Weil ich glaube, die wenigsten Kunden bestellen tatsächlich nur ein Produkt, wie du sagst, diese One Piece Buyer oder ich weiß nicht, wie du sie
Genau.
genannt hast.
Ja, genau. Ja.
Auch da kann man ja wieder die Kundenbrille aufsetzen. Wenn ich bei Amazon bestelle, dann sind es selten nur ein Produkt, sondern meistens mehrere.
Genau. Richtig. Und die, also in Amazon kassiert halt von jedem Seller immer den gleichen Betrag. Und in Wirklichkeit haben sie aber dann trotzdem viel weniger ausgegeben. Also das ist so ein verstecktes Kostending
Ja.
nochmal. Ja,
Dazu
genau.
kommt auch, dass wenn ein Kunde kein Prime hat, also einmal, wenn er natürlich Prime hat, zahlt er seine Versandkosten sozusagen in dem jährlichen Betrag. Wenn er es aber nicht hat, dann zahlt er meistens so ja um die 3 € Versandkosten für so ein gewöhnliches Produkt in der Größe wie so eine Knoblauchpresse. Und das fragen sich auch viele, was passiert, wenn jetzt ein Kunde die Versandkosten bezahlt? Muss ich dann trotzdem FBA-Gebühr zahlen? Und das ist bei Amazon tatsächlich so, dass dann sozusagen doppelt Versand bezahlt wird, einmal vom Händler innerhalb, also in Form der FBA-Gebühr und dann eben auch vom Kunden. Also
Genau.
auch da kassiert Amazon immer doppelt ab.
Genau.
Genau. Wir haben das schon ein bisschen her, so 20 Minuten ungefähr. Hast du einmal kurz angesprochen, dass ihr auch versendet, wenn zum Beispiel Bestellungen aus Facebook kommen. Und da ist mir ein ziemlich interessanter Punkt in den Kopf gekommen, wenn man zum Beispiel mal so eine Rabattaktion starten möchte oder zum Beispiel eine E-Mail-Liste aufbauen möchte und dafür ja Produkte sehr günstig oder ausschließlich für Versandkosten weggeben möchte. So ähnlich kennt man das ja auch ein bisschen aus dem Online-Marketing. Dort gibt es dann Menschen, die ein Buch kostenlos verschenken, also ein physisches Buch, und das Ganze ja gegen eine Versandgebühr eben an den Kunden geben, und dann zahlt der Kunde ungefähr 4, 5, 6 € und dann ist das der Selbstkostenpreis des Buches und er bekommt es sozusagen kostenlos geschenkt. Sowas in der Art könnte man ja auch als Strategie verfolgen, um sich eine E-Mail-Liste aufzubauen. Und wenn man das Ganze mit Amazon machen würde, das kann man sich durchrechnen, dann wäre das Ganze relativ teuer. Da würde ich jetzt mal so fragen, wie wäre so der Ansatz, wenn man so eine Strategie mal ansetzen würde, wenn man einfach ja sich vielleicht eine E-Mail-Liste aufbauen möchte und dafür dann so vielleicht 200, 300 Produkte rausgeben möchte, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wie wäre da der Ansatz, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten möchte und dir sage, ja, ich möchte jetzt hier eine Leadpage aufbauen und Kunden eben Produkte raussenden? Wie können wir das so einfach wie möglich aufstellen, dass wir ja das irgendwie organisiert bekommen?
Interessanter Ansatz. Haben wir jetzt so in der Form noch nicht so wirklich gemacht, aber ist ja letztendlich nichts anderes als das normale Regelfulfillment, außer dass die Aufträge dann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in einem Rutsch bei uns ankommen. Das heißt also, es kommen nicht irgendwie zehn Aufträge pro Tag an, sondern du machst eine Aktion und schließt die Aktion ab und steuerst dann den Versand an.
Genau,
und
das könnte
ich
man
jetzt
auch
200
vorgeben.
Produkte raus. Ne?
Genau, also man könnte es natürlich so machen, dass man das dann über einen bestimmten Zeitraum laufen lässt und wirklich, wenn eine Bestellung reinkommt, jeden Tag das auch raussendet, aber es denke ich, ist auch einfacher, wenn man eben die Sendung dann gesammelt, also erst oder erstmal sammelt und dann so gebündelt raushaut.
Ja.
Ja, wie wäre da der Ansatz? Wie würde man das
Also dann,
machen?
Also wenn, also die zweite Variante, die du jetzt gerade genannt hast, ist ja wirklich einfach. Wir würden dann letztendlich eine Importliste von dir kriegen, eine CSV-Datei, wir würden die bei uns im System einlesen und dann die Produkte konsolidiert in einem Rutsch raushauen. Das wäre eine Verhandlungssache, echt. Also das wäre dann wirklich, da müssen wir dann vorher sprechen, was ist das für ein Produkt, wie groß, wie schwer, welche Kartons brauchst du. Für uns ist ja natürlich dann der Riesenvorteil, wir können das gut planen, wir können das konsolidiert verpacken und verschicken, würden eine Sonderabholung bei DHL beauftragen, was dann einfach die ganze Sache nochmal einfacher macht. Da würde ich dann wirklich individuell mit jedem darüber sprechen wollen, wie man sowas dann günstig für beide Seiten dann gestaltet. Weil das kann man dann sicherlich besser machen als mit den Standardsätzen im Regelfulfillment. Ne?
Genau. Genau, das war eben auch so mein Gedankengang, dass auch Amazon zum Beispiel da relativ teuer ist. Zum Beispiel auch, wenn man kostenlose Produkte rausgibt, dann zahlt man trotzdem auch eine Verkaufsgebühr. Da gibt es eine Minimalgebühr von 50 Cent, glaube ich, sind das. Und auch das ist ja bei sehr günstigen Produkten dann auch schon recht viel,
Ja,
wenn man sich das mal überlegt.
genau. Aber das, wie gesagt, also da sind wir sehr, sehr individuell. Da bin ich auch immer der richtige Ansprechpartner. Auf solche Sachen habe ich immer sehr Bock. Das finde ich immer sehr cool, wenn man sowas macht. Vor allen Dingen, also unser Ziel ist es ja, letztendlich mit unseren Kunden zu wachsen, ne? Also wir wollen, wir sind auch sehr aus auf junge Seller, auch mit wenig Produkten, mit wenig Sales erstmal. DHL fängt zum Beispiel, DHL hat ja auch ein eigenes Fulfillment Center, die sagen, wir fangen unter 10.000, 15.000 Versendungen pro Jahr gar nicht erst an. Ja, und wenn man dann sagt, okay, ich habe aber jetzt 15.000 pro Jahr oder 20.000, dann ist man halt bei DHL eine ganz kleine Nummer. Da ist man eigentlich, glaubt man, hat da noch nicht mal einen Key-Account da. Und wie man dann mit solchen Aktionen, die du gerade beschrieben hast, dann bei DHL klarkommen soll, das ist völlig unmöglich, ne? Und genau das ist so unser Ansinnen, unser USP, genau solche Sachen zu machen und dann mit den Kunden selbst zu wachsen und dann hinterher natürlich geile große Kunden zu haben, hoffentlich. Das ist uns schon ein paar Mal gelungen und das macht auch wirklich Spaß. Und deswegen bin ich immer sehr aus auf solche Aktionen und auch auf kleinere Seller vor allen Dingen. Genau.
Ja, ich finde es auch gut, dass es bei euch tatsächlich sozusagen von Händlern für Händler ist,
genau.
weil ihr eben auch selber den eigenen Shop betreibt.
Richtig, genau.
Genau, wir haben vorhin einmal kurz darüber gequatscht, dass ihr auch die Sendungen, die jetzt zum Beispiel aus Asien kommen, FBA ready machen könnt und dann da wirklich nochmal alles nachkontrollieren könnt. Wie genau sieht das aus? Also wird das Ganze dann von der Spedition an euer Lager gebracht oder fahrt ihr oder habt ihr da irgendwie, ja, also kannst du das so kurz einmal so durchbeschreiben, damit wir da
Na klar.
genau wissen?
Also wir sind letztendlich, also wir fangen dann an zu arbeiten, wenn die Ware bei uns vorm Rolltor steht. Also wir beschäftigen uns nicht mit dem Import selbst. Da gibt es natürlich viel bessere Leute, die das gut beherrschen, die ihre Agenten in China auch und so weiter haben. Wir arbeiten auch sehr eng mit Freight Hub zusammen. Da haben wir schon einige Sendungen mit zusammen abgewickelt. Mit Asia Logistics zum Beispiel, mit Thomas Kura, haben wir zusammengearbeitet. Wenn man da professionell mit kommuniziert, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Genau, also die Ware kommt aus China bei uns an. Die letzte Meile von Hamburg oder Rotterdam oder so wird dann per Spedition bis nach uns hin organisiert vom Kunden oder von halt diesen Agentendienstleistern. Und wir übernehmen die Ware, lagern die bei uns ein und machen erstmal eine grobe Beschau. Das heißt, sie schauen uns wirklich die Kartons an, die entweder in einem Seekontainer stehen, auf dem Boden, oder auf Einwegpaletten oder vielleicht sogar palettiert, foliert und schauen uns die an, wie sehen die aus. Wenn die Kartons tatsächlich tipptopp in Ordnung sind, unbeschädigt, teilen wir das dann unserem Mandanten mit. Eventuell melden die sich dann nochmal zurück und sagen, okay, mach mal ein oder zwei Kartons auf und guck mal rein. Dann ist alles gut und die Ware wird erstmal bei uns eingelagert. Wenn die Kartons aber sehr angegriffen sind, sehr beschädigt sind, machen wir natürlich Fotos, schicken die zu unserem Mandanten und machen dann intensivere Kontrollen der Produkte drin. Wie sieht die Umverpackung des Produkts selber aus? Wie sieht der Polybeutel aus? Sind die eingerissen? Und so weiter und so weiter. Und dann hängt es einfach vom Mandanten ab, was wir denn dann tun sollen. Wir arbeiten viel mit Checklisten, das heißt, dass die Mandanten uns eine Checkliste schicken und sagen, bitte mach Stichprobenprüfung 20% jeder Karton oder 5% jeder zweiter Karton oder sonst irgendwas. Dann der nächste Punkt kann sein, mein Produzent kann nicht etikettieren. Ich möchte das aber auch nicht bei Amazon etikettieren lassen, weil es zu teuer ist. Bitte etikettiere die Produkte nach, dann kleben wir auf jedes Produkt ein FNSKU-Label drauf, zum Beispiel. Wir können, das hatte ich eben auch schon angesprochen, aus zwei Produkten eins machen oder aus einem Produkt zwei. Auch das gab es schon bei uns. Also letztendlich diese ganze Sache von der Konfektionierung, die man da macht, wenn man von verschiedenen Produzenten verschiedene Teilartikel sich bestellt, die können dann bei uns zusammengefügt werden. Bei sehr großen Chargen, bei sehr großen Mengen arbeiten wir natürlich auch mit Externen zusammen. Sehr gerne arbeiten wir hier mit einer benachbarten Behindertenwerkstatt zusammen. die solche Aufträge natürlich auch immer sehr, sehr gerne übernehmen möchten, weil die haben natürlich die Manpower, die haben nicht so den Druck im Nacken liefern enorm gute Qualität ab, weil da kein wirtschaftlicher Aspekt unbedingt dahinter steht. Natürlich auch, die müssen auch ein bisschen Geld verdienen, aber da ist ein ganz anderes Ziel dahinter und dementsprechend werden die Produkte auch richtig, richtig gut da konfektioniert. Genau, dann haben wir die Ware bei uns fertig stehen. Ist eingelagert. Wir nehmen den gleichen Preis wie Amazon im Sommer. Wir nehmen 12,50 Euro pro Kubikmeter. Bei uns ist immer Sommer. Also wir nehmen nicht im Winter 18 Euro, sondern auch 12,50 Euro. Und dann steht die Ware bei uns. Und wenn dann der Mandant die Ware abruft, schickt er uns das FBA-Einlieferungslabel. Also er macht selber den Einlieferungsplan fertig bei Amazon. Und wir kleben letztendlich die Label drauf, also wir drucken sie auf Label aus, kleben sie auf die Kartons auf und organisieren dann den DHL-Versand. Bei sehr großvolumigen Artikeln und vielen Artikeln machen wir natürlich auch die Palettierung auf Europalette und organisieren dann den Versand zusammen mit dem Kunden nach Amazon. Der Vorteil ist auch noch, dass wir letztendlich unbegrenzt Lagerplatz bieten. Natürlich, irgendwann ist unser physisches Lager auch mal voll, aber grundsätzlich theoretisch unbegrenzten Lagerplatz bieten, nicht so wie bei Amazon zum Beispiel am Anfang 5.000 SKUs. Das heißt, wenn du bei Amazon nur Platz für 5.000 Stück hast, du könntest aber viel besser bei deinem China-Produzenten 25.000 sourcen, weil du einen besseren Preis kriegst, kannst du halt 5.000 nach Amazon hin weiterleiten und die anderen 20.000 bleiben bei uns liegen, solange bis du den Abverkauf hast bei Amazon und dann nachliefern kannst. Genau.
Und da ist es dann wahrscheinlich auch, wenn das Zeug bei euch liegt, dann kann man euch sozusagen einfach durchgeben, wenn mal wieder was zu Amazon geschickt werden muss und dann macht er da 3-4 Pakete fertig für den Versand. Was mich noch interessiert eigentlich, wenn jetzt so eine Sendung aus Asien zum Beispiel ankommt oder ich weiß nicht, von wo so die meisten eurer Kunden, von wo die importieren, ist das normalerweise alles in Ordnung oder geht da häufig noch irgendwie was kaputt und sind dann da zerstörte Kartons, Polybags oder sonstiges?
Ja, es ist von bis. Also viele Produzenten in China, also es ist tatsächlich so, dass wir die meiste Ware ja klar aus China kriegen, also wir kriegen aber auch aus Tschechien, aus Italien und so weiter Ware. Es hält sich so die Waage. Also wir haben schon viele kaputte Kartons hier, die jetzt letztendlich den letzten Weg nach Amazon nicht mehr überstehen würden. Also die es bis uns geschafft haben, weil sie einfach irgendwie zusammen auf Palette noch standen und sich gegenseitig gestützt haben. Aber den letzten Paketversand würden sie dann alleine nicht mehr überstehen. Da können wir natürlich nachbessern oder auf andere Kartons umpacken. Es gibt aber auch mittlerweile Produzenten und vor allen Dingen auch Seller, also Leute, die das beauftragen, die da Erfahrungen gemacht haben und den Produzenten da entsprechend instruieren, die ihre Pakete wirklich besser verpacken mittlerweile. Wichtig ist Kantenschutz. Sehr gut ist, wenn die Pakete komplett umfoliert sind, also oder umklebt sind, also komplett mit Folie umgeben sind, dann hat man eigentlich keine großen Probleme mehr. Das hält sich aber, wie gesagt, ein Stück weit die Waage, wie die Pakete hier ankommen. Was wir auch mittlerweile festgestellt haben, ist, wenn du den falschen Logistiker für die letzte Meile hast, das heißt also, die Ware kommt im Hafen in Hamburg oder Rotterdam oder wo auch immer an. Und dann kommt halt tatsächlich ein deutscher Logistiker und schnappt sich die Pakete und quetscht die irgendwie auf Einwegpaletten oder auf Europaletten und damit er gerade seinen LKW auch irgendwie voll kriegt. Auch da werden dann auch nochmal die Pakete mächtig beschädigt. Also es ist nicht immer nur die Schuld der Produzenten, sondern auch oft der Logistikkette. Und wenn man dem vorbeugt, indem man gute Kartons verwenden lässt vom Produzenten mit Kantenschutz, mit Umfolierung, dann kann man sich da sehr gut gegen schützen.
Und wie sind da so die Preise für diesen FBA? Oder hängt das völlig davon ab, was gemacht werden muss?
Ja, wir sind also im Pre-FBA-Bereich. Pre-FBA ist übrigens meine Wortschöpfung. Mittlerweile nutzen Wettbewerber die auch. Ich muss sie mal schützen lassen, glaube ich. Also im Pre-FBA-Bereich rechnen wir rein auf Zeit ab. Wir haben im Service 30 Euro die Stunde und rechnen in 10 Minuten Schritten ab, weil alles andere ist nicht kalkulierbar. Wir können hier nicht auf Stück gehen, weil, wie ich es eben ausschweifend beschrieben habe, ist das von bis zu sehen und man kann einfach keinen Pauschalpreis da nennen. Es gibt großvolumige Sachen, es gibt kleine Stücke, es gibt total kaputte Kartons, es gibt Kartons, die so durchlaufen. Und wenn wir das per Stück kalkulieren würden, würde immer irgendeiner verlieren, entweder wir oder der Mandant. Und ich möchte, dass in einem partnerschaftlichen Verhältnis keiner verliert. Und deswegen machen wir das komplett auf Zeit. Es dauert, weil es dauert. Wir kommen hier aus dem Münsterland und wir rechnen das fair ab. Und dann muss da dieser Vertrauensvorschuss einfach da sein.
Ja, das halte ich persönlich auch für die beste Möglichkeit eigentlich. Eben weil, wie du sagst, eben auch alle Sendungen extrem unterschiedlich sind und dann natürlich auch in unterschiedlichen Conditions ankommen. Jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort. Zustand,
Genau.
im unterschiedlichen Zustand ankommen. Ja, gut, alles klar. Dann denke ich, haben wir das Thema mit dem Pre-FBA ganz gut abgeschlossen. Was mich jetzt so zum Abschluss der heutigen Folge mal interessieren würde, was ist so das, was am gröbsten schieflaufen kann in so einem Fulfillment Center im Allgemeinen? Was sind so die größten Probleme, die man da mit der Abwicklung hat? Was kann passieren? Was, oder vielleicht auch aus deinen Erfahrungen, was ist schon so schiefgelaufen? Irgendwelche teuren Fehler?
Bei uns geht natürlich gar nichts schief, ist ja klar.
Ah, okay. Das glaube ich nicht so ganz.
meistens sind es Folgefehler. Auch hier muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen dem Pre-FBA-Bereich und dem Regelfulfillment. Und im Regelfulfillment ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man es nicht automatisiert. Das heißt also, wir bieten auch sehr individuellen Service bei sehr kleinen Sellern mit wenig Verkäufen an, wo sich vielleicht eine Bilby nicht lohnt oder sonst irgendwas oder der Seller selber damit nicht umgehen möchte aus verschiedensten Gründen und der uns dann wirklich tatsächlich pro Auftrag eine E-Mail schickt. Und das ist ein manueller Step, manueller Vorgang und da passieren Fehler, definitiv. Wir können zwar Copy and Paste machen, aber auch da passieren irgendwelche Übertragungsfehler oder sonst etwas. Das ist eine Fehlerquelle. Die zweite Fehlerquelle ist auch in dem Bereich, wenn diese Produkte nicht gescheit gelabelt sind und der Seller auch nicht möchte, dass sie beklebt werden. Wir also bei dem Warenausgang keinen Gegencheck machen können, ob es denn wirklich jetzt das richtige Produkt ist, was da gerade rausgeht, weil es einfach keine Verifizierungsmöglichkeiten mehr gibt. Das heißt, da könnte ein Kommissionierfehler unentdeckt bleiben. Das Vier-Augen-Prinzip greift dann nicht mehr. Das sind Fehler, die im Regelfall bei uns passieren können, wenn die nötige Automatisierung fehlt. Wir versuchen das zu umgehen, indem wir immer so maximal automatisieren, wie es geht, aber bei manchen Mandanten geht es einfach nicht. Im Pre-FBA-Bereich ist der größte Fehler, der passieren kann, die mangelnde Kommunikation. Wir kommunizieren mit unserem Mandanten im Pre-FBA-Bereich über ein Ticketsystem. Und wenn dort auch von Sellerseite her ein bisschen geschlampt wird, nicht alle Informationen übermittelt werden, wir nicht alle Stammdaten haben, dann kann auch hier ein Fehler passieren. Jetzt gerade aktuellen Fall gehabt, dass wir eine Sendung bekommen haben mit 8 verschiedenen SKUs, ganz verschiedene Sachen. Bei einem SKUs gab es aber 2 verschiedene Varianten. Das hatte uns der Seller aber nicht mitgeteilt. Wir haben die Checkliste abgearbeitet, haben einen Karton geöffnet, haben reingeschaut, haben eine FN-SKU entdeckt, haben die notiert und haben die gesamte Menge dann eingelagert mit dieser FN-SKU. In Wirklichkeit war aber noch eine zweite FN-SKU irgendwo in den Kartons auch drin versteckt. Das wussten wir aber nicht. Hätten wir nur rauskriegen können, wenn wir alle Kartons geöffnet hätten. Wir sollten aber nicht alle Kartons öffnen, weil es zu lange gedauert hätte. Und somit ist dann letztendlich ein Bestandsfehler passiert. Also fehlende Kommunikation, fehlende Stammdatenübermittlung, das ist dann auch ein großer Fehler, der da passieren kann.
Also lieber eine zu detaillierte Checklist als eine zu dürftige.
Absolut. Immer alles an Informationen raushauen. Ich bezeichne uns immer ganz gerne als verlängerte Werkbank, als verlängerter Arm des Sellers selber. Also alle Informationen, die ich als Seller selber brauche, um dieses Geschäft zu machen, brauche ich als Fulfillmenter natürlich doppelt. Ne? Und deswegen, also so, je mehr, umso besser. Alle Nummern, die man hat, wie man das Produkt identifizieren kann, ob es eine ERN-GTIN ist oder eine FNSKU oder die ASIN raushauen, also alles, was an Informationen da ist, immer raus damit. Ne? Es gibt nicht zu viele Daten, nur zu wenig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dietmar, danke, dass du heute dabei warst. Ich glaube, es war echt eine richtig coole Folge, richtig viele Insider-Tipps. Ich habe auch ein bisschen besser verstanden, wie es eigentlich in so einem Logistikzentrum abläuft. Mhm. Fand ich echt interessant. Vielleicht schaue ich mal bei euch persönlich vorbei.
Sehr gerne. Alle sind herzlich eingeladen, das ist gar kein Thema.
Ja, cool. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mittlerweile ist nicht mehr 10 Uhr, sondern 11 Uhr. Ja. Und sonst dir noch eine schöne Woche und an alle anderen hier, an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart bis zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, ciao.
Vielen Dank auch von mir, ciao.